herzlichen Dank für die einführenden Worte. Einen schönen guten Morgen darf ich Ihnen wünschen. Ich komme aus Mauer, wenn Sie es genau wissen wollen. Der Weg ist also auch nicht so ganz ums Eck. Aber ich muss sagen, heute war der Verkehr perfekt, kann man nur sagen. Null Stau, wo sonst immer auf der Tangente einer ist. So, mein Vortrag kommt. Ja, es wurde ja schon angekündigt und ich glaube, das passt auch sehr gut als Einleitung, das Thema Zahlen, Daten und Fakten zur psychischen Gesundheit österreichischer Arbeitnehmer. Und mit denen möchte ich gleich einmal starten. Es gibt hierfür ja nicht so viele Datengrundlagen, aber eine wesentliche ist jene, die der Hauptverband mit der Salzburger Gebietskrankenkasse im Jahr 2011 publiziert hat. Das Erhebungsjahr war das Jahr 2009. Und aus diesem Bericht geht ganz klar hervor, dass 900.000 Österreicher im Jahr 2009 das Gesundheitssystem wegen psychischen Erkrankungen oder psychischen Problemen in Anspruch genommen haben. 840.000 Österreicher bekamen Psychopharmaka, davon 70% Antidepressiva. Und vom Geldvolumen, da müssen wir auch hier sich einen Eindruck machen kann, bedeutet es ungefähr 120 Millionen Euro pro Jahr. Und immerhin auch 4% sind unter 19 Jahre alt. 130.000 Österreicher befinden sich in Psychotherapie, 78.000 im Krankenstand 2009, mittlerweile sind es 87.000, nämlich 2012. Wir haben 87.000 Spitalsentlassungen und wir haben im Schnitt 15,1 Spitalstage pro Aufenthalt. Das ist mehr als das Doppelte bei einem durchschnittlichen Spitalsaufenthalt von 6,7 eben bezogen auf das Jahr 2009. Wobei die Spitalsaufenthalte ja permanent leicht sinken. Es wurde auch schon gesagt, die Schätzungen der WHO heißt also weltweit ca. 450 Millionen Menschen sind psychisch erkrankt. Und für Westeuropa wurde mal das errechnet, dass jeder vierte Erwachsene in seinem Leben eine psychische Störung hat. Hierzu gibt es auch Daten der Grazer Klinik, die bei den Frauen auf das Gleiche kommen, bei den Männern ein bisschen seltener, das ist in etwa jeder siebte. In Österreich leidet jeder fünfte in seinem Leben an einer Depression und jeder sechste an einer Angststörung. Und bei den Angststörungen gibt es eben bis zu 80% auch weitere psychische Diagnosen. Und wenn man sich das jetzt auch noch weltweit anschaut, das ist eine Erhebung aus dem Jahr 2009, so sind es eben etwa die gleichen Daten, also auch jeder fünfte, 16-20% der Menschen haben einmal im Leben eine kritische depressive Störung, was wir eben als Langzeitprävalenz bezeichnen, und als Punktprävalenz, also sozusagen im jeweiligen Jahr, sind es ca. 6-10% der Gesamtbevölkerung. Was sich auch durchzieht, ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, das Erkrankungsverhältnis. Also wir können immer davon ausgehen, es sind 2/3 Frauen und 1/3 Männer betroffen. Das werde ich Ihnen dann noch zeigen, egal ob das jetzt Spitalsaufenthalte betrifft, ob das Arbeitsunfähigkeit betrifft oder ob das Berufsunfähigkeitspensionen betrifft. Sie werden immer wieder auf dieses Verhältnis stoßen. Ja, die Krankenstände wurden heute auch schon kurz erwähnt. Sie nehmen wegen der psychischen Erkrankungen permanent zu. Im Gegensatz zu den somatischen Erkrankungen, ich werde es dann auch auf einer Kurve zeigen, wo sie eigentlich gleich bleiben oder sogar leicht abnehmen. Und wichtig ist auch, dass die durchschnittliche Krankensteinsdauer bei den psychischen Erkrankungen nahezu 4-mal so lang ist, als wie bei den somatischen Erkrankungen. Und wenn wir die Krankenstandstage hernehmen, ich habe Ihnen dann 1999, 2009 und 2012 aufgelistet, so haben die eben von 1999 auf 2012 um das 2,5-fache eben von 1,3 auf 3,4 Millionen zugenommen. Und das heißt, sie machen in etwa 10% der gesamten Krankenstandstage aus. Wir liegen in etwa bei 40 Millionen im Jahr. Gerne. So, das ist die Kurve, von der ich schon gesprochen habe. Die Krankenstandstage pro Kopf, eben aufgelistet von 1996 bis 2011. Und eben die psychischen Erkrankungen stark zunehmend, insbesondere hier, also ab 2006 ein starker Knick nach oben. Und die somatischen Erkrankungen sind eher sogar leicht abnehmend. Wenn wir zu unseren deutschen Nachbarn schauen, was wir immer wieder ja gerne tun und uns vergleichen, so sehen wir von der Kurve her ein ganz ähnliches und nicht fast so ein gleiches Bild, aber wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Da geht es nur bis 270%, beim anderen ist bis 250% gegangen. Also das heißt, der Anstieg ist hier nicht ganz so stark, also doch wesentlich geringer, nämlich nur auf 168% und bei uns ist er fast auf 250%. Ja, eine weitere Analyse zur durchschnittlichen Arbeitsunfähigkeit, also Krankenstandsdauer in Tagen bei den psychischen Diagnosen. Und da sehen Sie vor allem eines, das ist so die, hier ganz rechts, das ist das Burnout, diese Z-Diagnosen. Und hier haben Sie diese Kurve hier, das sind also die F3-Diagnosen, oder sind das die F2, kann ich jetzt nicht gut lesen. Das sind die F2-Diagnosen. Also das heißt die Schizophrenie, die Wahnstörungen, die also die längste Krankenstandsdauer haben mit weit über 50 Tagen, dann gefolgt eben von dem Burnout mit in etwa 50 Tagen und an dritter Stelle sind es also dann die F5-Diagnosen. Und von der Häufigkeitsverteilung sehen Sie es hier, also die F3-Diagnosen, die affektiven Störungen, manische Erkrankungen, depressive Erkrankungen, bipolare Störungen machen also den Großteil aus und die F4-Diagnosen eben neurotische Störungen, somatoforme Störungen, Angststörungen, die beiden zusammen stehen also die Hauptdiagnosen da. Es hat eine Umfrage gegeben bei einem Kollektiv von etwas über 600 Patienten, wie oft pro Jahr erleben Sie Erkrankung, nämlich Angst und Depression? Und Sie sehen, dass also doch der überwiegende Teil, weit über 60%, geantwortet haben, öfter pro Jahr. Nicht ein- oder zweimal, das wären die ersten beiden Säulen, sondern die gelbe Säule, also öfter pro Jahr. Das heißt, es entsteht also ein sehr großer Leidensdruck durch diese Erkrankungen. Die Pensionszugänge, ein ganz wichtiger Faktor. Und hier sind es also die Berufsunfähigkeits- und Invalidenpensionen, die also sich auf die Arbeit und auf die Angestellten beziehen. Hier sind die Daten von 2012. 2012 insgesamt 35%, liegen damit also an erster Stelle, was ja schon seit vielen Jahren der Fall ist, gefolgt von einer Erkrankung in der Stütz- und Bewegungsapparat, ca. 10% weniger, bei 26%. Und dann an dritter Stelle eben die onkologischen Erkrankungen und mit knapp 10% und dann die Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit 7,4%. Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das Bild muss man vor Augen haben, vor circa 25 Jahren standen die da vorne an erster Stelle. Also da hat sich in der Medizin sehr, sehr viel getan, in der kurativen Behandlung, aber auch in der rehabilitativen Behandlung hat sich hier sehr, sehr viel getan. Und das war sicher ein wesentlicher Beitrag dazu, dass wir dort stehen, wo wir heute eben stehen mit diesen 7,4%. In der Psychiatrie wissen wir alle ja, die psychiatrische Versorgung ist doch eine, ich will das jetzt nicht ganz kritisch sein, aber aus meiner Sicht doch eher eine unter- bis schlechte Versorgung. Und ich glaube, das ist auch die Auswirkung dessen, wobei man auch klar sagen muss, dass sich sicher in den letzten 10 Jahren einiges oder vieles sogar zum Besseren gewendet hat. Der Verlauf der Jahre 2004 bis 2012, Sie sehen auch bei den Zuerkennungen, die gehen bergab von 28.000 auf 22.000. Wir haben im Jahr durchschnittlich um die 65.000 bis 70.000 Anträge für eine vorzeitige Alterspension krankheitshalber. Sie sehen also hier auch die steile Entwicklung bei den psychiatrischen Erkrankungen, aber Sie sehen auch eines, dass es 2012 das erste Mal einen Bergab gegeben hat. Die Stütz- und Bewegungsapparaterkrankungen deutlich rückläufig. Die haben dann die Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der ersten Position abgelöst. Und sehr schön sieht man eben auch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie die in diesem Zeitraum von knapp 10 Jahren zurückgegangen sind bei Ursachen für Neuzuerkennungen. Und wenn wir uns noch kurz anschauen, die Verteilung A, die Geschlechtsverteilung und B, angestellte Arbeiter, so sehen wir bei den angestellten Frauen den höchsten Prozentsatz, über 50%. Das heißt, jede zweite Frau geht wegen einer psychischen Erkrankung im Angestelltenbereich in eine vorzeitige Alterspension krankheitshalber. Bei den Arbeitern ist es genauso, die Frauen wesentlich häufiger als wie die Männer. Und beide jedoch auf einem niedrigeren Niveau gegenüber den Angestellten. Und Dieses Folie zeige ich besonders gerne her, weil wir bei den absoluten Zahlen der psychiatrischen Erkrankungsneuzuerkennungen 2009 wirklich das sozusagen das Maximum hatten und seitdem 2010 und 2011 eine leichte Abnahme, aber doch eine deutliche Abnahme von ca. 700 Fällen im Jahr 2012. Also das erkläre ich durchaus eben damit, was ich vorhin schon gesagt habe, dass in den letzten 10 Jahren doch einiges geschehen ist im psychiatrischen Bereich, auch im rehabilitativen Bereich. Es gibt auch die psychiatrische Rehabilitation als eigenständige Indikation eben seit 10 Jahren, seit 2002. Und die hat sicherlich auch sehr viel aufgefangen, was bisher wahrscheinlich im Graubereich oder auch unbehandelt geblieben ist. Hier noch ein Blick darauf, wie schaut es insgesamt bei der Pensionsversicherung der Unselbstständigen und der Selbstständigen aus. Also Unselbstständigen sind da nicht nur die Arbeiter und Angestellten, sondern auch Versicherungen halt Eisenbahn und Bergbau und die Selbstständigen eben Bauern und Gewerbetreibende. Und auch hier sehen Sie natürlich diesen massiven Anstieg einerseits, aber auch schon eine leicht rückläufige Tendenz. Zum Unterschied bei den Selbstständigen, wo es doch sozusagen auf einem ganz, ganz leichten ansteigenden Niveau ist, aber natürlich wesentlich tiefer. Ein interessanter Aspekt ist auch, den ich mir immer wieder angeschaut habe, gibt es bundesländermäßige Unterschiede in Österreich? Und die gibt es. Sie sehen hier die Kurven eben aus 2006, 2010 und 2012. Rot sind die Frauen und blau sind die Männer. Man kann es natürlich schon in etwa sagen, man könnte hier eine Gerade so in etwa bilden, aber es gibt im Wesentlichen zwei Ausreißer, wie Sie sehen, das eine ist das Burgenland und das andere ist die Steiermark. Und das insbesondere bei den Frauen. Bei den Frauen ist es noch wesentlich deutlicher. Wir sind natürlich auch in vielen Überlegungen dieser Sache nachgegangen, gibt es hierfür Erklärungen. Erklärungen hinsichtlich der Steiermark haben sich aus meiner Sicht insofern gefunden, dass die Prävalenz der Erkrankung in der Steiermark eindeutig höher ist, der psychiatrischen Erkrankungen. In der Steiermark auch wesentlich deutlich mehr Krankenhausaufenthalte wegen psychiatrischer Erkrankungen als im Bundesdurchschnitt stattfinden. Und sicher auch die ganze Arbeitsproblematik in der Steiermark in den letzten Jahrzehnten sicherlich auch mit vielen Umschichtungen, Betriebsveränderungen, eben die Arbeitswelt doch auch einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat. Wie gesagt, das sind die 4 wichtigsten F-Diagnosen nach dem ICD-10-Code. F1 eben die psychotropen Substanzen, hier in erster Linie Alkohol und Drogen. F2 eben die Schizophrenie, die Wahnstörungen. F3 eben die affektiven Störungen und F4 eben die neurotischen belastungssomatoformen Störungen. Und ich habe es Ihnen hier aufgelistet, wenn wir uns anschauen, Akutkrankenhaus versus vorzeitige Alterspension und versus Arbeitsunfähigkeit, so sehen Sie also immer am häufigsten die F3-Diagnosen, also die affektiven Störungen. Erstens sind es die Depressionen vertreten in der Regel vor den F4-Diagnosen, Ausnahme Akutkranken heißt er, da sind es die psychotropen Substanzen, also Alkohol und Drogen. Ein Blick auch noch bei den Berufsunfähigkeitsneuzugängen. Ich habe Ihnen hier die Daten eben für die Berufsunfähigkeit, also mal für den Angestelltenbereich zeige ich Ihnen hier Frauen und Männer 2004 und 2010. Also bei den Frauen auch eindeutig eben die F3-Diagnosen, die depressiven Störungen. Bei den Männern auch an erster Stelle, etwas auf einem geringeren Niveau. Bei den Invaliditätspensionen, also bei den Arbeitern, sehen wir doch einen kleinen Unterschied, nämlich insbesondere bei den Männern. Da sind doch die F1-Diagnosen, sprich Alkohol und Drogen, mit fast 25%, zumindest 2004 waren sie fast gleich auf mit den depressiven Störungen. 2010 hat sich dann doch hier eine Differenzierung ergeben, dass diese auch hier wesentlich häufiger auftreten. Ein interessanter Aspekt ist ja immer wieder das durchschnittliche Pensionsantrittsalter. Ist ja permanent in Diskussion. Es liegt derzeit bei den Alterspensionen bei den Frauen bei 59,2 Jahren, bei den Männern bei 62,9 Jahren, also das sind die 2012er Daten, von uns errechnet, Angestellte und Arbeiter. Und wenn Sie sich anschauen, bei den BU-Pensionen, bei den Frauen liegt es also eben bei 48,3 bzw. IV-Pensionen 49,3, bei den Männern circa um 3 bis 4 Jahre höher. Aber das sind also jetzt alle Indikationen zusammen. Wenn wir jetzt rein die psychiatrischen Ursachen uns anschauen, so gibt es ja einen Unterschied, der bei den Frauen nicht so groß ist, also ein Minus von 0,9 und bei den IP-Pensionen von 2,1, aber bei den Männern doch einen sehr deutlichen Unterschied. Und der vor allem bei den Arbeitern mit einem Minus von 5,2 Jahren. Also die gehen um 5,2 Jahre noch einmal früher in die vorzeitige Alterspension krankheitshalber. Und da müssen wir uns natürlich schon überlegen, warum ist das so, und das tun wir natürlich auch. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Lebenszeitverkürzung. Wir wissen ja auch, dass Menschen, die in eine vorzeitige Alterspension krankheitshalber gehen, auch kürzer leben. Das ist schon lange bekannt. Und zwar, der Unterschied ist 11,1 Jahre, wenn wir alle Invaliditätspensionen gegenüber den Alterspensionen matchen. Und er ist bei den Frauen 14,6 Jahre, also noch einmal kürzer, also ein Unterschied von 3,5 Jahren gegenüber der Alterspension. Und bei den Männern beträgt es 11,2 Jahre, wenn wir alle Alterspensionen krankheitshalber hernehmen, aber 18,1 Jahre. Das sind also fast 7 Jahre Unterschied, wenn wir uns die psychiatrischen Ursachen anschauen. Ja, Rehabilitation wurde auch schon angesprochen, ist sicher mein Steckenpferd, das ist keine Frage. Hier zeige ich Ihnen eine Entwicklung von 1992 bis 2011. Wie zu erwarten, die Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates stehen natürlich ganz oben, dann gefolgt von den Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ganz unten diese dunkelblaue Linie, das sind die psychiatrischen Erkrankungen. Und da sehen Sie aber auch hier, dass also ab 2005, 2006 herum eine ansteigende Tendenz ist bei den psychiatrischen Rehabilitationsheilverfahren, kann man erst hier sehen. Wir haben 2002 mit 2 Pilotprojekten begonnen, in Bad Hall und in Klagenfurt. Mittlerweile haben wir österreichweit aber doch 811 stationäre Rehabilitationsbetten und zusätzlich 90 ambulante Plätze. Und wir werden gerade diesen Bereich auch noch in den nächsten Jahren, das heißt also 2014 und 2015, relativ kurzfristig und schnell noch weiter ausbauen, sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich. Wenn wir uns nur die PFA-Versicherten, auf der vorigen Folie waren sozusagen von allen Sozialversicherungsträgern die Daten drauf, wenn wir uns nur die PFA-Versicherten ansehen, so sehen Sie hier diese starke grüne Linie, also von 2004 bis 2012. Und 2012 haben wir immerhin schon 6.000 stationäre Heilverfahren in der psychiatrischen Indikation durchgeführt. Die Verteilung der Krankheitsspektren, sowohl bezogen auf die eigenen Einrichtungen als auch die Vertragseinrichtungen, und das waren im Jahr 2012 also 84.000 Rehabilitationsheilverfahren, so sehen Sie eben, dass bei den psychiatrischen Krankheiten eben eine deutliche Steigerung von 4,6%, glaube ich, auf 7,8%, also eine knappe Verdoppelung stattgefunden hat. Vielleicht noch kurz auch hier zu den Bewilligungen. Bin ich zeitlich schon drüber? Oder? Das geht noch. Danke. Bei den Bewilligungen für psychiatrische Rehabilitation wollte ich noch ein bisschen näher eingehen, auch auf die Verteilung, weil die hatte ich ja vorher nicht gezeigt. Also hier sind natürlich die F3-Diagnosen, die affektiven Störungen betragen ungefähr 70%. Sind natürlich die häufigsten. Dann kommen die F4-Diagnosen, die neurotischen Belastungsstörungen, also die machen ja gemeinsam 95% aus. Sie sehen unten auch die Verteilung für 2012 eben stationär ambulant. 90% sind stationär gegangen, 10% sind ambulant gegangen und die Verteilung Mann zu Frau, das übliche Bild 2:1. Und wenn wir uns auch jetzt die wichtigsten 2 Diagnosen, affektive Störungen und dann auch noch die neurotischen Störungen anschauen, so sind es bei den affektiven Störungen die depressiven Episoden, also die Depressionen mit 70% und dann die rezidivierend depressiven Störungen kann man zusammenzählen, also die machen mit 95% den Hauptanteil aus. Und bei den neurotischen Belastungs- und somatoformen Störungen, Angststörungen und so weiter, da ist es das Bild ein bisschen nicht ganz so klar. Das sind sozusagen die Belastungsreaktionen, Anpassungsstörungen circa mit 40% vertreten, die Angststörungen mit 32%. Wir fragen uns natürlich auch immer, was bringt medizinische Rehabilitation? Insbesondere, wie schaut es mit der Nachhaltigkeit aus? Da haben wir uns auch angeschaut, eben den Zwei-Jahres-Verlauf nach einer durchgeführten stationären Rehabilitation. Oben sehen Sie die Daten von 2006, die wir dann zum 31.12.2008 geprüft haben, und im unteren Schaubild eben die Daten von 2012, die zum 31.12.2012 gecheckt wurden. Das heißt also, 2006 waren hier über 7.000 in einer Rehabilitation Stütz- und Bewegungsapparat. Davon haben 15% zum Zeitpunkt 31.12.08 in Pension wegen irgendeiner Ursache und 10% sind in Pension wegen der gleichen Ursache, also Erkrankung des Stütz- und Bewegungsapparates. So ist es zu lesen. Beim Herz-Kreislauf sehen Sie eben 22% und 16% und bei der Psychiatrie relativ hohe Daten mit 33% und 30%. Aber 2010 beziehungsweise dann mit Zeitpunkt 2012 schaut es doch erfreulicher aus. Man sieht also deutlich einen Fortschritt. Hier sind bei auch einer wesentlich größeren absoluten Menge, hier sind also nur mehr 11% in Pension, versus 15% aus irgendeiner Erkrankungsursache und aus der gleichen Erkrankung, Stütz- und Bewegungsapparat 8% versus 10%. Im Herz-Kreislauf-Bereich auch deutliche Verbesserung von 12 auf 13 und im Herz, also in der Indikation selbst, von 16 auf 11. Und in der Psychiatrie ist es ein bisschen inhomogen, weil nämlich die Ursachenzuerkennung psychiatrischer Erkrankungen hat sich wohl von 30% auf 24% verbessert. Aber, und da fehlt mir auch ein bisschen noch die Erklärung, vielleicht ist es hier die Multimorbidität, oder vielleicht ergibt sich das in der Diskussion, sozusagen alle Krankheitsbilder zusammen als Ursache ist von 30% auf 40% angestiegen. Also der dritte Block von 30% auf 24% dieser Abfall wäre sehr erfreulich und sehr positiv, auch ein Zeichen, dass die Maßnahmen wirken könnten. Der erste ist hinterfragens- und diskussionswürdig. Ja, ich glaube, ich komme zum Schluss und darf zusammenfassen. Psychiatrische Erkrankungen sind die Nummer 1 bei den Neuzuerkennungen von Berufsunfähigkeits- und Invaliditätspensionen. Sie sind noch nicht die Nummer 1, zum Beispiel bei Krankenstandstagen oder auch Krankenstandsfällen. Das rangieren Sie so zwischen den Positionen 3 und 4. Bei den Berufsunfähigkeitspensionen ist die Tendenz gleichbleibend oder eben leicht rückläufig, 2012 eindeutig. Frauen sind immer häufiger betroffen als Männer, meistens im Verhältnis 2:1. Und die Frauen sind auch im Durchschnitt um 5 bis 10 Jahre jünger. Das ist auch eine wichtige Botschaft. Bei den Neuzugängen, Unterschiede zwischen den Bundesländern sind vorhanden, habe ich Ihnen gezeigt. Und aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, gilt es einerseits noch den medizinischen Reha-Bedarf, im Konnex natürlich mit der Akutversorgung und mit dem niedergelassenen Bereich weiter auszubauen, um hier eben optimale Voraussetzungen setzen zu können, um sozusagen Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Und auch die Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns weiterhin beschäftigen. Wir haben jetzt auch eine entsprechend große Literatur-Research in Auftrag gegeben mit der Gesundheit Österreich GmbH, um uns diesem Thema noch weiter intensiv anzunehmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.